Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich habe einen Text aufgeschlagen, den wir im Matthäusevangelium finden. Einen sehr bekannten und trotzdem einen sehr interessanten. Matthäus Kapitel 19, ich lese die Verse 23 bis 25. Wer ein Bibelbuch in der Hand hat, darf gerne mitlesen, denn ich führe noch einige andere Texte später dazu an. Matthäus Kapitel 19, die Verse 23 bis 25, und dort steht Folgendes geschrieben. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da seine Jünger hörten, das entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Das ist eine Darstellung aus dem Ereignis zur Zeit Jesu, als ein junger Mann zu ihm kam mit der Frage, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und daraufhin wird ihm ja der Hinweis gegeben, dann haltet die Gebote. Das habe ich alles schon gemacht. Und dann kommt das Schwierige hier. Denn Jesus sagte ihm, dann lasse alles, was du hast, und folge mir nach. Aber im Text steht dann geschrieben, dass dieser junge Mann viele Güter hatte und daraufhin sich von Jesus abgewandt hat. Ob das für immer war, wissen wir nicht. Aber jetzt steht da, als das die Jünger hörten, da waren die ganz erschrocken. Denn sie stellten dann die Frage, ja, wer kann denn dann errettet werden? Es steht hier im Bibeltext selig, aber es steht im Grundtext so zehn, das heißt also errettet. Wir kennen ja die Bergpredigt und dort heißt es, glückselig sind die Reinen, denn sie werden Gott schauen. Da wird von Glücklichkeit gesprochen, steht auch ein anderes griechisches Wort dort. Aber an dieser Stelle geht es nicht nur ums Glücklichsein, sondern es geht jetzt um errettet zu werden. Die Jünger selbst hatten sich ja für Jesus entschieden. Und es war der Wunsch der Jünger gewesen, einmal errettet zu werden von ihrem Herrn, wenn all das Traurige, das sie damals erlebt hatten, ein Ende gefunden hat. Sie wollten errettet werden. Und deswegen kommt gleich der Petrus und findet sein Wort in Vers 27. Er sprach zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Also der schaltete sofort und sagte, ja, wir haben ja nun alles verlassen. Was war denn der Petrus von Beruf? Fischer. Es wird sogar gesagt, dass er sogar Angestellte und Beschäftigte hatte. Der Johannes war auch Fischer am See Genezareth. Die hatten ihr gutes Auskommen damals. Und der Matthäus, der diese Zeilen geschrieben hat, was war der denn von Beruf? Na, der war Zöllbeamter. Und er hatte auch gute Einnahmen. Aber der Petrus schaltete gleich. Jetzt haben wir alles verlassen und jetzt, was haben wir denn davon? Wer kann denn dann errettet werden? Denn manche von den Jüngern werden sich dabei auch einiges gedacht haben. Was sagte Jesus zu diesem jungen Mann? Folge mir nach. Aber diese Jünger wussten, dass sie auch noch andere Gedanken hatten, keinen Reichtum, aber andere Überlegungen, andere Ideen. Da war der Judas dabei, an was hat der denn gedacht? Der dachte ans Geld. Und dann waren andere dabei, an was dachten die denn? Wenn wir jetzt lesen würden, brauchen wir nicht aufschlagen, Lukas Kapitel 22, Vers 24, da hatten sie in ihren Gedanken, wer ist denn unter uns der Größte? Das heißt, so ganz exakt, das empfanden sie wahrscheinlich selbst, deswegen kriegten sie ja den Schreck, so ganz exakt schien diese Nachfolge nicht zu sein. Natürlich haben sie alles erlebt, was Jesus damals gepredigt und was er auch getan hat, waren auch ganz dafür eingenommen. Aber es waren doch noch einige Gedanken dabei, die außerdem in ihnen mitspielten. Und deswegen waren sie erschrocken. Der junge Mann, der Jesus folgen wollte, der musste sich umwenden, weil er sich nicht lösen konnte von dem, was er an Besitz hatte. Und deswegen ist für uns das Entscheidende, folge mir nach. Das war das Wort, das Jesus an den jungen Mann gerichtet hat. Und das ist auch das Wort gewesen, was Jesus an die Jünger richtete. Das ist letzten Endes auch das Wort, das er an uns richtet. Was bedeutet die Nachfolge Jesu? Wir haben einen schönen Text im Johannesevangelium und dort im 5. Kapitel, Vers 24. Mancher kennt den Text auswendig, er wird öfter zitiert, aber wir wollen ihn trotzdem noch einmal lesen. Johannes Kapitel 5, auch ein Wort des Herrn. Und hier wird uns einiges Interessantes nahegelegt in einem kurzen Satz eigentlich. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also Jesus betont das, was er den Leuten und damit auch den Jüngern nahebringen will. Wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, Jesus sagt, wer mein Wort hört. Jesus hat ja eine Botschaft verkündigt. Matthäus Kapitel 4 finden wir sie wiedergegeben. Er sagt, tut Buße, das heißt, ändert euch, wenn ihr teilhaben wollt an dem Reiche Gottes. Denn das Reich Gottes hat bereits begonnen, das ist zu euch gekommen. Ändert euch. Und das ist das, was Jesus immer wiederholt hat, indem er sein Wort verkündigt hat, das Evangelium dem Menschen nahebrachte, die frohmachende Botschaft, die Gott, der himmlische Vater, ihm aufgetragen hat. Aber dann kommt der andere Teil dieses Satzes. Und glaubet dem, der mich gesandt hat. Was heißt glauben? Zuerst einmal das Wort Gottes hören, offensichtlich auch ernst nehmen, es ging Jesus um das Wort. Aber dann der Glaube an den himmlischen Vater. Was heißt denn Glaube? Hat zwei Bedeutungen. Ich erinnere immer wieder daran, Vertrauen zu haben und Gott treu zu sein. Es gibt viele Leute heute in der Welt, ja, die an Gott anfangen zu zweifeln. War wieder Katastrophe gewesen, habt ihr gehört, in Istanbul, da gibt's x Leute, die sagen, wie kann Gott sowas zulassen? Und dann fangen sie an zu schimpfen und da gibt's eine ganze Reihe Leute, auch nur an den Bundeskanzler Schmidt denken, der sagt, was da alles läuft in dieser Welt, das hat mich so erschüttert, wie kann, wenn's einen Gott gäbe, er das zulassen? Hier sagt Jesus, hört mein Wort und vertraut Gott. Vertraut ihm, auch dann, wenn manche Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen würden. Denn Gott hat von Anfang an durch die Botschaft Jesus nahegebracht, mit was und mit welchen Ereignissen wir zu rechnen haben in dieser Welt. Und dass manches anders läuft, als wir es uns wünschen würden in dieser Welt und oft auch in unserem Leben, sollte nicht dazu führen, dass wir das Vertrauen zu dem, der über uns steht, verlieren. Glaubt ihm, will Jesus sagen. Vertraut ihm und seid ihm treu. Natürlich, wir können das ewige Leben uns nicht erarbeiten und wir können es nicht von selbst uns irgendwie, ja, bezwingen. Es ist eine Gnade Gottes, die uns zuteil wird, ohne Frage. Aber aus Dankbarkeit dafür, dass durch Jesus Christus diese Errettung und Erlösung uns nahegebracht wird, sollten wir den Glauben an Gott bewahren, ihm vertrauen in allen Dingen und auch ihm treu sein. Und wer das beachtet, da steht hier, der hat das ewige Leben. Wir sitzen jetzt hier, betrachten Gottes Wort. Wir sitzen hier, weil wir uns bereit erklärt haben, Jesus zu folgen, denn er hat uns eingeladen. In uns sollte die Hoffnung an jedem Tag sein, dass wir einmal teilhaben an dem ewigen Leben. Und nicht, wie es dann Jesus anführt, der kommt nicht ins, und davon spricht man heute ja kaum mehr. Wird so dargestellt, als ob das du machen kannst, was du willst. Die Liebe Gottes ist so groß, jeder Mensch wird errettet. Das ist heute so im Allgemeinen in den Kirchen auch die These. Aber hier steht geschrieben, wer jetzt nicht auf das Wort Jesu hört, wer nicht den Glauben findet zu Gott, das heißt ihm vertraut und ihm treu ist in allen Dingen, der muss damit rechnen, dass es ein Ende gibt, das er sich nicht erwünscht. Das ist das, was hier geschrieben steht. Und jetzt lesen wir in Matthäus 19 und hier den Text Vers 28. Und damit beruhigt ja Jesus die Jünger, die schon ganz aufgeregt waren. Ja, wer kann denn dann errettet werden? Jetzt laufen wir immer hinter Jesus her, haben alle auf alles verzichtet, was wir hatten, sogar die Familie der Petrus in Kapernaum zurückgelassen und wanderte jetzt mit Jesus da durch die Lande. Und da steht nun in Vers 28, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet dereinst bei der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das heißt also, hier werden die Jünger wieder beruhigt. Ihr werdet einmal teilhaben, mit einer Ausnahme natürlich, die wir kennen, werdet teilhaben an dem großen Ereignis, wenn der Lauf dieser Erde ein Ende gefunden hat. Aber jetzt ist die Frage, die in uns aufkommt. Alle, die eingeladen worden sind, auch zur Zeit der Jünger damals und der Apostel später, folgten denn alle Jesus nach? Achteten sie alle auf sein Wort? Fanden sie alle das Vertrauen zu Gott und waren sie Gott treu? In 1. Korinther Kapitel 1 in den Versen 10 bis 12, da werden wir etwas von dem Paulus hören, der so etwas traurig geworden ist. Dem ging so ähnlich, aber er schrieb den Brief im ersten Korintherbrief, den schrieb er im Jahre etwa 55, 56 nach Christi Geburt. Etwa 20, etwas drüber Jahre nach der Beerdigung Jesu und der Himmelfahrt Jesu. Und da ist er schon traurig darüber, dass es innerhalb der Gemeinde Auseinandersetzungen gab. Die einen, die wollten den Petrus anerkennen und die anderen wieder einen anderen. Und der Paulus, die sagen wie paulinisch. Und die anderen, ja, die sagten, wir glauben an Christus. Und da war der Apostel Paulus sehr traurig gestimmt und hat ein klares Wort dazu gesprochen, was wir da lesen können. Auch das, was wir im Augenblick in unserer Lektion behandelt haben, zeigt uns auf, dass damals schon in der Gemeinde so verschiedene Auffassungen auftraten. Und darüber war auch der Johannes sehr traurig. Und wenn wir dann die Geschichte der Christenheit weiter verfolgen, dann müssen wir sagen, diese Einheitlichkeit, wie sie ursprünglich mal war, mit den 12 Jüngern und Jesus, diese Einheitlichkeit ist nicht geblieben. Die Kirche, die christliche Kirche oder die christliche Gemeinde, die spaltete sich auseinander im Lauf der Jahrhunderte und dann geschah das sogar, und da wurde sogar hier Eberstadt berührt davon, der 30-jährige Krieg um des Glaubens willen. Die Protestanten gegen die Katholiken, und hier zogen die Armeen auch durch und lagerten hier in der Gegend, um sich gegenseitig zu bekämpfen. 30 Jahre lang. Die Landschaft hier war nachher ganz zerstört und eingeebnet. Die schönen Häuser, die die gebaut hatten, die waren dahin. Das alles durch diese Trennung der Einzelnen, die ihre Gedanken da offenkundig gemacht hatten. Und dann wissen wir, dass in unserer heutigen Zeit eine Vielfalt von christlichen Kirchen und Gemeinschaften vorhanden ist. Da sind wir nicht die einzige Gemeinde Jesu. Da gibt's große Kirchen, da gibt's kleine Gruppierungen. Das ist eine solche Zahl, die man kaum übersehen kann. Und jede Gruppierung glaubt in manchen Dingen etwas anders. Was ist jetzt das Richtige? Jesus hat den Jüngern und auch uns gesagt, folget mir nach. Hört auf mein Wort, vertraut Gott und seid ihm treu. Als ich Jugendlicher war, also schon lange her, aber ich erinnere mich gerne daran, meine Eltern waren ja nun auch in der Gemeinde schon seit dem letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert schon. Mein Vater war Prediger, natürlich, der verkündigte das Evangelium, das hörte ich ja Tag und Nacht zu Hause schon, alles ganz gewissenhaft, noch gewissenhafter, als es heute läuft. Aber ich muss euch sagen, ja, mit meiner Taufe, das hatte ich mir gut überlegt, das muss ich ganz offen sagen. Die meisten ließen sich nach dem Religionsunterricht dann untertauchen, die Eltern wollten das so, haben es auch gemacht, oder die Freunde machten das. Ich hatte zwei nette Freunde, und wir haben gesagt, wir wollen mal die Bibel genau studieren. Mein Vater hat wenig Zeit gehabt, der war viel auf Reisen. Da haben wir mit dem örtlichen Prediger, einem, weiß nicht, wer noch kennt, der ist schon längst gestorben, einem Bruder Gehl, hatten wir uns zusammengesetzt, ein ganzes Jahr, das weiß ich heute noch, jeden Dienstagabend, wir drei und er. Und zu Hause hätte ich meinen Vater nicht so viel fragen können, der hätte mir vielleicht noch auf den Kopf gegeben, aber dem Bruder Gehl, den konnten wir alle Fragen stellen, muss ich euch sagen, das habe ich auch gewissenhaft gemacht und die anderen zwei, der Friedrich und der Robert, wie die hießen, auch. Also ein ganzes Jahr, dann haben wir uns entschieden, wir haben die Heilige Schrift durchstudiert und alles, was so negativ war, haben wir auch mit einbezogen, kriegt man eine gute Unterweisung und dann muss ich sagen, ich habe mich voll entschieden, den Weg zu gehen und mich der Adventgemeinde anzuschließen. Dann kam das Kriegsende und die ruhige Zeit, aber das viele Fragen der Menschen, ja, nach Jesus, sie hatten die Katastrophe erlebt und viele waren traurig, weil ihre Angehörigen auf den Schlachtfeldern da verstorben waren. Und da waren die Räumlichkeiten, die waren voll, wenn Vorträge gehalten wurden. Wir hatten tüchtige Redner, den Bruder Lorenz, der war der Prediger, und der Bruder Binnanzer, vielleicht kennt der einen und anderen noch, er war später Bibellehrer. Nürnberg war ja ganz zerstört worden, das war eine traurige Sache. Aber man hat so Notbehelfsräume da gesucht und die Wärmehalle, die hat man dann gewiedet, da saßen noch viele Leute drin, die hat's gefroren draußen und die hörten dann die Botschaft und da muss ich ehrlich sagen, das hat mich auch begeistert, das Evangelium zu verkündigen. Der Vater wurde eingeladen nach Erlangen in die Universitätsaula, die war ganz voll und da hat er das Evangelium, ich sage, das ist doch eine Sache, sind drei Leute getauft worden, einer davon ein Ingenieur, der war nachher viele Jahre der Gemeindeleiter der Gemeinde in Erlangen gewesen. Und da kam bei mir die Idee, wäre doch schön, sowas möchte ich auch machen, ich möchte Prediger werden. Oh, meine Mutter kriegt einen ganzen Schreck, die hatte was anderes vor sich gestellt. Oh, da hast du viel Unruhe, sagte sie, aber ich wollte Prediger werden. Nur, ich fragte mich jetzt, wie kommt das, dass alle anderen Kirchen und Gemeinschaften so andere Ideen haben. Was glauben die denn? Nun war ich ja schon im evangelischen Religionsunterricht gesessen in der Schule. In der Schule, in den höheren Klassen, da kam dann der Herr Pfarrer. Hier in Nürnberg wurde geteilt, die Katholiken, es waren wenige, die marschierten dann in den Nebenraum. Und mir hatte der Pfarrer jetzt erlaubt, also sie dürfen hier sitzen bleiben hinten und dürfen zuhören. Er war sehr freundlich. Und dann kriegte ich so mit, was in einem evangelischen Religionsunterricht. Damals lief, die mussten auch einen Text jedes Mal auswendig lernen und wurden dann befragt bei der nächsten Stunde. Die mussten auch jeder einen Groschen mitbringen für die Armen. Das sammelte er selbst ein, hat ein Köpfchen dabei, sammelte er den Groschen ein. So, und dann ging das los und dann wurde der Katechismus besprochen. Na, ich hörte da gut zu, ich hatte ja bei uns auch schon Religionsunterricht und die Bibel, die kannte ich ja. Ich habe ja ein Jahr bei dem Bruder Kehl da Unterricht gekriegt und jetzt merkte ich da, dass es doch da gewisse Unterschiede gab. Denn im Katechismus, wisst ihr ja, wenn auch die Gebote behandelt, aber wo ist denn das zweite Gebot zu finden? Das war ja gar nicht drin. Du sollst ja kein Bildnis machen, das haben die doch gestrichen gehabt. Da habe ich mich kräftig gewundert, was die da so alles gestrichen haben. Und dann das dritte Gebot bei uns hier im Text, das vierte. Du sollst den Feiertag heiligen. Mensch, das bei uns steht in der Bibel, steht doch drinnen, gedenke des Sabbattages. Und der erzählte immer, der Feiertag wäre der Sonntag. Na, ich denke, Mensch, das ist ja ganz verkehrt. Ich hatte ja immer Sonnabend frei gehabt. Und deswegen kam ich ja immer ins Gespräch, du, wo gehst denn du hin? Ich gehe zur Adventgemeinde. Und dann hat man diskutiert, Mensch, ich sage, was ihr da macht, das steht ja gar nicht in der Bibel drinnen. Also da wusste ich bei den Evangelischen schon Bescheid. Aber dann gibt's ja viele andere Gruppen. Und da hatten wir leider das Unglück, dass all unsere Versammlungsräume in Hannover, wir hatten in Nürnberg, wir hatten vier große Gemeinden an und für sich, da waren alle Räumlichkeiten waren durch die Bomben zerstört. Auch dort, wo wir wohnten, hinter dem Bahnhof, viele Bomben rein, brannte alles weg, wir konnten gerade noch die Fahrräder rausziehen, das war alles, und dann sackte alles, das ganze Büro und die Wohnungen, alles zusammen. So. Und jetzt hat man sich versammelt in so Notbehelfsräumen, aber in Fürth hatten wir eine Gemeinde gehabt, und in der Gemeinde Fürth, da war noch der Gemeindesaal und das Haus, wo das, der Saal drinnen war, war noch stabil geblieben. Und wir hatten dann natürlich auch anderen Gemeinschaften ausgeholfen, die uns jetzt auch aufnahmen. Wir waren im Betsaal der Gustav-Adolf-Kirche, da durften Sabbat-Gottesdienst halten, Sonntag waren die ja da drinnen. Und in Fürth, da hatten sich die Neuapostolischen so angemeldet, denn wir hatten in einer anderen Stadt in ihrer Kapelle Gottesdienst gehabt. Und nun hatten wir oft Sonntagnachmittag, hatten wir so Chorkonzert. Damals gab es ja kein Fernsehen und die Radios, die waren alle kaputt. Und daraufhin hat man Musik betrieben. Heute wird das ja immer armseliger, aber damals Instrumente und man hat gesungen. Und da haben wir öfter Sonntagnachmittag, haben wir ein Konzert veranstaltet. Und da wunderten wir uns immer, sonst waren die Stühle so gestellt wie hier in zwei Blocks, breiter Mittelraum, und links und rechts an der Wand konnte man noch durchgehen. Und jedes Mal, wenn wir dann nachmittags reinkamen, da waren die Stühle alle zusammengestellt. Und das waren dann lange Reihen. Und da denke ich, jetzt will ich mal da hingehen und will mal gucken, was die so am Vormittag machen. Und ich hatte eine gewisse Sicherheit, weil ich denke, wenn ich da hingehe, das ist ja an für sich unsere Kapelle. Und es kann mir da nicht viel passieren dabei. Und da bin ich dann da rein. Na, da war gerade noch in der Mitte von dem Block, war gerade noch ein Platz frei und da habe ich mich auch hingesetzt. Und dann ging das los. Wurde eröffnet, hat ja verschiedene Ränge dann, die Neuapostolischen. Und da fängt er an und sagt, es ist eine Diakonin verstorben in der letzten Woche. Aber die ist ja schon in der dritten Sphäre, dann habe ich überlegt, dritten Sphäre. Und dann kam ich dahinter, dass die dann sich die Höhen der Sphären noch erringen mussten im Jenseits. Er erzählte vom Jenseits, sie ist im Jenseits in der dritten Sphäre. Da denke ich, was ist das denn? Dann erzählte der weiter, dass in 14 Tagen ein Abendmahl stattfinden würde, alle Vierteljahr. Und es ist ein Abendmahl, wo auch die im Jenseits mit teilnehmen. Hier wird das Abendmahl ausgeteilt, in dem Raum, wo wir waren, in 14 Tagen. Und im Jenseits von verstorbenen Aposteln wird das auch aus. Und das war mal alles sehr sonderbar. Und dann auf einmal standen die alle auf nach der Predigt und gingen rechts raus aus den Stühlen und marschierten vorne rum, wo das Podium war, und ich saß auf einmal ganz alleine da drinnen. Die guckten alle, naja, es war mal ein bisschen, aber ich denke, ich bin ja sicher hier, das ist ja an für sich der Rahmen unserer Gemeinde, was kann mir passieren? Das war das Einzige, was mir noch half, denn ganz einsam zu sehen, und die waren alle auf der Wanderung. Ach, die kleinen Kinder hatten sie am Abend genommen, die gingen am Podium vorbei und kriegten eine Oblate dann in den Mund. Das war das Abendmahl, das machen die. Jeden Sonntag haben die Abendmahl gegeben. Und dann kamen die langsam wieder zurück, die guckten mich so an und nahmen wieder Platz. Ach, die kleinen Kinder kriegten alle diese Oblate. Und als dann die Feierlichkeiten zu Ende waren, da habe ich jemanden angesprochen und habe den näher befragt. Und da sagte der, ja, ich sage, es wird doch sonst das Brot und der Kelch verteilt. Nee, sagt er, wir haben eine Oblate und da sind 3 rote Punkte drin. Das bedeutet, das ist der Wein. Es wird also nur die Oblate verteilt und die wird auf die Zunge gelegt. Das ist unser Abend, das machen wir jeden Sonntag. Und dann erzählte der mir vom Jenseits. Je nachdem, wie tüchtig man hier ist im Diesseits, kommst du gleich in die entsprechende Sphäre hinein. Und da dachte ich, na, das steht doch gar nicht in der Bibel drin. Das hat mich fast erinnert gestern an den Abend an die Ägypter da, die das ein bisschen anders machten, aber auch nur vom Jenseits redeten. Und da musste ich mich nach dem Besuch etwas erholen. Und da habe ich immer verglichen, was steht in der Bibel drin. Da sagte mir der Neuapostolische, ich sage, das steht in meiner Bibel so gar nicht drin. Da sagt der, ja, die Bibel haben wir zwar auch, aber über der Bibel, das sind die Lehrsätze der Apostel, des Stammapostels. Und die sind für uns bedeutungsvoller. Da war ich traurig. Und da denke ich, Mensch, die Bibel, die beachten die gar nicht und machen solche Sachen. Hatte ich damals musiziert natürlich, war so ein großes Orchester drinne und da war ein Musikdirektor. Und dieser Musikdirektor wusste, dass ich am Sonnabend bin, ich also nicht zu verpflichten. Und da sprach er mich eines Tages an und sagt, Herr Müller, wollen Sie denn nicht mal mit mir in den Gottesdienst gehen? Da sage ich, wo, in welcher Gemeinde sind denn Sie, in welcher Kirche? Und da sagt er, in der Christengemeinschaft. Kommen Sie doch mal, sagt er, es passiert Ihnen nichts, kommen Sie doch. Na, da bin ich dahin. Es war noch außerhalb der Stadt Nürnberg in einer schönen, eleganten Villa. Schöne Villa. Und da ging ich da rein und da hatten die einen Raum gemacht, da waren vielleicht so 20 Stühle drin. Habe ich mich artig hingesetzt, ich sah auch den Musikdirektor mit seiner Frau. Und da waren vielleicht so 15 Leute da und dann wartete ich, was da kommt. Ich denke, also ich will ja kennenlernen, was die alle in den verschiedenen Gemeinschaften da nun berichten und glauben und erzählen, denn ich will ja mal Prediger werden und da muss ich ja wissen, was die anderen so denken. Und dann auf einmal ging so eine Seitentür auf und da kamen 3 Personen rein, wie die katholischen Pfarrer gekleidet. So einen ganzen Talar an, 2 Männer und eine Frau. Und die stellten sich hinter so einem Altar hin und dann hielt der Mittlere, der hielt eine Schale und das hat mich ganz gewundert, da fing's auf einmal an zu rauchen. Hatte ich gar nicht angesteckt, aber die rauchte. Da ging die Rauchwolken so langsam hoch und das roch. Ach, und das war ja Weihrauch gewesen. Und dann ging der Gottesdienst wie in der katholischen Kirche los. Punkt Nummer 1, der Kult. Das Wort spielte da weniger eine Rolle. Sie haben zwar einen Bibeltext verlesen, aber nachher erzählte der auch was, auch wieder vom Jenseits. Und er sagt, und wenn die Seele in die göttlichen Gefilde gekommen ist, habe ich noch gut in Erinnerung, in die göttlichen Gefilde gekommen ist, dann wird sie eines Tages wieder zurückkehren auf diese Erde und ein neues Leben beginnen. Reinkarnation, wie die Hindus da glauben, im fernen Indien. Ich sag, wo bin ich denn da hingeraten? Ja, das war von Rudolf Steiner, diese Idee. Und am Schluss standen die 3 da und er sagt, der eine rechts, das ist, und die andere Dame da auch in dem Talar sagt, die Heilige, und der in der Mitte stand, Menschenweihe. Und dann sind die wieder rausmarschiert. Ja, und dann konnte man aufstehen und nach Hause gehen. Jetzt habe ich auch wieder überlegt, was ist das denn jetzt? Das hat jetzt mit der Bibel überhaupt keinen Bezug. Ich bin so erschrocken, was die so machen, wenn die da zusammenkommen. Und da kann ich jetzt nicht weiter erzählen, denn die Zeit geht langsam um. Ich könnte euch viel erzählen. Ich bin auch zu den Mormonen geraten. Aber die Mormonen, bei denen geht das Gleiche vor sich. Die erzählten mir, wir haben nicht nur einen Gott, sondern wir haben viele Götter. Und für uns ist nicht die Bibel das Entscheidende, sondern das Buch Mormon. Und dann erzählten die auch, dass Menschen hier, die noch lebendig sind, sich taufen lassen können für ihre Vorfahren, die schon längst verstorben sind. Und im Jenseits werden die dann auch getauft. Na, da denke ich, was ist das denn alles? Und dachte an den Text, den Jesus damals den Menschen erzählt hat, indem er sagt, hört auf mein Wort und glaube dem, ja, der letzten Endes, wie es dann geschrieben steht in den biblischen Texten, gemacht hat, Himmel und Erde. Und da machte ich mir meine Gedanken, habe mich entschieden und da bin ich Prediger geworden, mit großer Begeisterung das Evangelium verkündigt. Nur dachte ich jetzt daran, an diejenigen, die vor 200 Jahren auch in einem Durcheinander waren, als viele neue Ideen aufgekommen sind. Manche glaubten an die Wiederkunft Jesu, wisst ihr, von William Miller die Zeit. Und dann gab's das neue Aufgehen des Spiritismus in den 40er Jahren, vor 200 Jahren. Und dann kam einer, der heute hoch verehrt wird. Es war der Darwin, der da erzählt hat, das ist doch keine Schöpfung Gottes, sondern das ist alles durch Evolution entstanden. Und in dieser Zeit haben sich Menschen zusammengefunden und haben sich gefragt, was ist das? Die Enttäuschung ist vorüber, die Erwartung Jesu, die ist gar nicht gekommen. Was machen wir jetzt? Und da haben die sich zusammengesetzt und haben die Bibel studiert. Intensiv, das waren unsere Adventpioniere gewesen. Die haben Tage, wochenlang zusammengesetzt. Und es wird uns berichtet, auch E.G. Weiß schildert das. Das war eine Gruppe, da hatte jeder andere Ideen gehabt. Und dann haben die studiert und haben sich abgesprochen in der Liebe, wie sie heute auch in unserer Lektion in Erinnerung gebracht wurde, wie der Johannes immer wieder den Leuten es nahelegte. Und dann sagten sie, und dann waren wir einig. Und dann haben sie begriffen, Gott hat eine Aufgabe für sie, nämlich in dieser Zeit der Verwirrung und des Durcheinanders das ewige Evangelium zu verkündigen. Und das ewige Evangelium wurde dann verkündigt in einer erstaunlichen Weise. Wir haben sie auch gehört. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Dann wird angesagt in der zweiten Botschaft, es wird eine Verwirrung geben in dieser Welt und in dieser Zeit der Verwirrung leben wir heute. Wenn schon vor 60 Jahren jeder in seiner Gruppe was anderes glaubte, geht heute die Verwirrung in die einzelnen Kirchen hinein. Und die dritte Engelsbotschaft, die man kaum erwähnt, was sagt die denn? Derjenige, der jetzt nicht Gott anerkennt, so wie es Jesus damals den Leuten gepredigt hat, der wird teilhaben müssen am Gericht. Und deswegen diese Botschaft Jesu an den jungen Mann, die Botschaft Jesu vorher an die Jünger und auch die Botschaft an uns. Folge mir nach. Hört auf mein Wort. Glaubt an den, der über uns steht. Habt Vertrauen zu ihm. Seid ihm treu. Und dieses Wort gilt heute noch, wenn wir gerettet werden wollen. Und wir alle, die wir hier sitzen, haben ja den Wunsch, sonst würden wir nicht hier sitzen. Und das ist das, was uns bewegen sollte in unserer Zeit heute, dass wir immer wieder auf das achten, was uns Jesus vermittelt hat. Die Frage der Jünger war berechtigt. Ja, wer kann denn dann errettet werden? Und Jesus gab ihnen die Antwort. Aber Jesus sagte ihnen noch etwas, und das wollen wir jetzt zum Schluss lesen, in Matthäus Kapitel 19 und dort in Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Mögen wir alle, die wir heute hier sitzen, auf Gott unser Vertrauen legen. Wir haben den Wunsch, wir haben das Wollen, wie auch damals der junge Mann. Der liebe Gott möge uns helfen, dass wir uns nicht anklammern an irgendwelche Dinge und Ideen in dieser Welt, sondern dass wir Jesus folgen und dass wir nicht von irgendwelchen Leben im Jenseitigen da reden. Wir werden einmal teilhaben, wenn all das Irdische zu Ende ist. Und das ist auch das Thema am nächsten Freitagabend. Da geht's über die Geschichte der Welt von Mesopotamien bis in unsere Zeit heute. Und was kommt dann? Das werde ich nächsten Freitag mit schönen Bildern, wenn wir das alles besehen. Und wollen uns daran erinnern, wie der Weltenlauf war und wie der Weltenlauf einmal ein Ende finden wird. Und Gott möge uns helfen, dass wir ihm treu bleiben und dass wir auf das Wort achten, was Jesus in aller Hingabe und in aller Freudigkeit uns damals und auch heute vermittelt hat und noch vermitteln will. Dass wir zu denen zählen, die einmal seine Herrlichkeit schauen dürfen, wenn er wiederkommt in den Wolken des Himmels. Amen.